Ja, eigentlich sollte Bruder Weckwert heute Morgen hier stehen. Er rief letzte Woche an. Er war doppelt verplant und ja, an einer Stelle kann man nur sein. Der angegebene Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukas 17, Verse 7 bis 10. Benjamin, kriegt ihr den noch an die Wand, Jorne? Lukas 17, Verse 7 bis 10. Es ist ein unbequemer und schwerer Text. Und ich will mich nicht davor drücken und ich tue es auch nicht. Und ich tue uns das an. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das war jetzt Luther, hier steht Elberfelder. Der Herr Jesus spricht oft in Gleichnissen zu den Menschen. Einfach nur, damit er besser verstanden wird. Hier in diesem geht es um das Verhältnis Knecht-Herr. Ein absolut normales Miteinander. Und Jesus wählt dieses Bild nicht zufällig. Er will verstanden werden von den Menschen seiner Zeit. Es passt in die Gepflogenheiten des damaligen Miteinanderumgehens. Es ist das normale Denkmuster Knecht-Herr. Sogar Sklaverei war damals durchaus üblich. Und wenn wir es geistig übertragen, sind ja auch wir Sklaven. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Christus der Herr der Gemeinde ist, dann ist er auch Herr eines jeden Einzelnen. Sogar die Apostel bezeichnen sich an vielen Stellen der Schrift als Sklaven oder Knecht. Wenn man so in die Einleitung der Briefe reinguckt, Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostelamt. Oder 2. Petrusbrief 1, Vers 1, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Oder auch Jakobus, haben wir jetzt gerade in der Bibelstunde, der leibliche Halbbruder von Jesus, Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, diese Beispiele helfen uns. Wenn diese wirklich großen Männer sich selbst so sehen, dann sollte uns das mal anregen, darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich mein Verhältnis zu Jesus aus? Wer ist er für mich? Heutzutage wird von einigen Theologen der Herr Jesus als bester Freund des Menschen dargestellt. Jemand, der immer da zu sein hat, dem man alle Probleme und Nöte erzählen kann. In den Entscheidungen des Lebens aber hat er bestenfalls eine beratende Funktion. Die Anweisungen Gottes werden höchstens dann eingehalten, wenn sie mit dem, was ich sowieso tun will, übereinstimmen. Ansonsten fühlt man sich frei und modern genug zu tun, was dem eigenen Willen entspricht. Es ist auch heute in der Gemeinde Jesu kein Problem, das glatte Gegenteil von dem zu tun, was Gottes Wort sagt. Es werden nicht einmal mehr Anstrengungen unternommen, um herauszufinden, was denn eigentlich Gottes Wille ist. Und wer so etwas sagt wie ich jetzt, ist ein engstirniger Fundamentalist. Man fühlt sich als moderner Christ frei und ungebunden, aber trotzdem von Gott bedingungslos geliebt. Das ist jetzt eine Darstellung des Ist-Zustandes. Das tut uns so ein Stückchen weh, wenn wir das hören, ne? In Matthäus 7 sagte Herr Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wir wissen, wie es weitergeht. Es kommt Regen. Das Haus auf Felsen bleibt stehen. Das Haus auf Sand fällt um. Worauf baue ich mein Leben? Je älter ich werde, gestern saß ich mit alten Männern zusammen und die sagten, du junger Bengel, haben sie recht. Je älter ich werde, ein bisschen, ne, merke ich auch schon die Vergänglichkeit der Dinge um mich her. Nahestehende Menschen gehen von uns und hinterlassen wirkliche Lücken. Die eigene Kraft wird auch nicht mehr, sondern eher weniger. Hab und Gut bringt kurzzeitige Freude. Festgeglaubte Normen und Strukturen verschwinden allmählich. Von Politik und Zukunftsprognosen will ich an dieser Stelle gar nicht reden. Viele Menschen wenden heute einen mörderischen Trick an, um durch das Leben zu kommen. Sie versuchen, nicht nachzudenken. Und versuchen jetzt und hier das Allerbeste, scheinbar Allerbeste für sich herauszuholen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zurück bleiben kaputte Menschen, beziehungsunfähig, Kinder, die in dieser vergifteten Atmosphäre aufwachsen, kaputte Familien, es kommt in die Gemeinden, das Ganze hat Auswirkungen in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt. Wo ist jetzt der Lösungsansatz? Kennt ihr Baron Münchhausen? Er fällt in einen Sumpf und was macht er? Er packt sich selbst am Zopf und zieht sich aus dem Sumpf. Und die Menschen versuchen das immer wieder und es gelingt nicht. Kein psychologischer Trick rettet uns davor, unser eigenes Verderben hineinzulaufen. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, es ist den Menschen noch niemals gelungen. Unser heutiger Predigttext, der hier steht, ist eine Rede des Herrn Jesus an seine Jünger. Die waren schon mit ihm unterwegs, die haben ihm schon geglaubt, die haben schon einiges mit ihm erlebt. Es sind bekehrte Christen, so wie wir. Diese Rede gilt uns genauso. Im 1. Petrus 1 lese ich uns mal zwei Verse, 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Wir sollten es uns einmal wieder ganz neu klar machen. Unsere Erlösung und Errettung hat den Sohn Gottes das Leben gekostet. Er wusste von keiner Sünde und gibt sein Leben für die Menschen. Wer immer das glaubt und für sich in Anspruch nimmt, wird dadurch ein Kind Gottes, aber auch sein Knecht. Und der Herr hat es seinen Nachfolgern an keiner Stelle versprochen, dass sie jetzt ein sorgenfreies Leben in Saus und Braus und ohne jeglichen Dienst für den Herrn führen können. Es ist in der Praxis sogar eher das Gegenteil der Fall. Ich lese uns, wir haben hier schon einen sehr provokanten Text und ich lese uns einen, der darüber noch hinausgeht, auch noch vor. Matthäus 10, Verse 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Unbequem, ne? Man kann nicht ein bisschen christlich sein am Sonntag und meinen, damit wäre es auch genug. Wenn wir durch Jesus erkauft worden sind, dann gehören wir ihm. Und er will mit uns unvollkommenen Menschen sogar wirken in dieser Welt. Er sagt es uns, dass wir Licht und Salz sind. Wir dürfen und sollen das Evangelium weitersagen und die Menschen warnen vor dem zukünftigen Gericht. Auch praktische Dienste an den Menschen sind unsere Aufgabe. So war es in der Vergangenheit und ist es bis heute. Gottes Wort wurde und wird in alle Welt hinausgetragen. Viele, viele diakonische Dienste sind entstanden, Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser, Frauenhäuser. Gott hat sich immer wieder Menschen berufen, die ihm freudig dienen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie passt das zusammen? Knecht sein, zum Gehorsam verpflichtet und doch Freude dabei haben. Das Geheimnis dahinter ist die Liebe Jesu und sein persönliches Vorbild. Matthäus 10, 42 bis 45 spricht Jesus. Er ruft seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so sei es nicht unter euch. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Da gibt es so ein Lied, was mag das für ein Wechsel sein? Der Herr war zum Knecht. Und sofort habe ich die Szene mit der Fußwaschung vor Augen. Die ist so prägnant, die geht nicht mehr raus aus dem Kopf. Ich lese es uns. Johannes 13 steht das. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, aber Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam zu ihm Simon Petrus und sprach zu ihm: Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber du wirst es hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch das Haupt und die Hände. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder und sprach zu ihm: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach tut. Er selbst legt Freude zum Dienen und Liebe zum Nächsten in unser Herz. Wir haben es nicht von alleine. Und er tut das genau in dem Maß, wie nahe ich ihn an mich heranlasse. Sein Einfluss auf unser Leben kann nur ein guter sein. Er hat nichts anderes zu geben. Und dieser Einfluss führt zum Dienst für Gott und am Nächsten. Was meine Verantwortung dabei ist, wie nahe lasse ich ihn an mich heran? Und wie ist das praktisch zu bewerkstelligen? Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft der Gläubigen, Gottesdienst, Bibelstunde, gemeinsame Aufgaben. Es ist meine Verantwortung auch, sein Wort über meinen Verstand zu stellen und über meine Wünsche und Gehorsam immer weiter einzuüben. Wenn wir das tun, dann schenkt der Herr einen ganz neuen Sinn in unser Leben. Guck mal dahin. Wir wissen auf einmal, woher wir kommen und auch wohin wir gehen. Wir können unsere ganze Lebenslast und Schuld bei ihm ablegen. Ich brauche den Münchhausen-Trick nicht mehr zu versuchen. Ich bin nicht zu unbedeutend, ich bin nicht zu schmutzig oder wertlos für ihn. Nein, der Sohn Gottes gibt sein Leben für meins, damit ich auf ewig bei ihm sein kann. Was für ein Herr! Dieses Herrenknecht zu sein, es gibt viele Beispiele in der Bibel, wie dieser Herr mit seinen Knechten umgeht und an ihnen arbeitet. Wir haben die Predigten öfter über Petrus gehört. Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber wir wissen, dass er auch durch Versagen, durch Nöte hindurchträgt, durch Glaubenskrisen, dass er bei einem Versagen nicht die Tür vor der Nase zuschlägt. Was ist das für ein Herr? Es ist anders, als wir es eigentlich uns vorstellen. Ich möchte einen Text anschließen, der mir selbst eine große Freude ist. Johannes 14, 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ganz einfach. Ich habe an diese Predigt ein Gebet angefügt, ein kleines. Herr Jesus, hab Dank, dass du mich unnützen und unwürdigen Menschen gerettet hast. Du ehrst mich, dass ich dein Knecht sein darf. Hab Dank, dass du mir trotz meiner Unvollkommenheit Aufgaben gibst in deinem Reich. Diese will ich so gut erfüllen, wie ich kann. Das bin ich dir schuldig. Amen.